Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. In regelmäßigen Abständen veröffentliche ich hier Predigten und Vorträge. Ich hoffe, dass dich meine Beiträge ermutigen und auf gesunde Art und Weise herausfordern. Solltest du Rückfragen oder Anregungen haben, dann darfst du dich gerne jederzeit bei mir melden. Viel Freude bei dem nun folgenden Beitrag.
Die Predigt könnte heute als provokant empfunden werden. Ist aber nicht mein Ziel, echt nicht, sondern es ist mehr so, weil der Text das wie vorgibt. Genau, fühlt euch nicht persönlich angegriffen, wenn ich so ein paar Fragen stelle. Ja, einfach nur mal vorab, das ist wirklich jetzt ganz lieb gemeint, alles, was ich mache. Mit den ersten 20 Minuten habt ihr sowieso kein Problem, aber vielleicht mit den letzten 10. Wir gucken mal. Ist gut, aber ihr lacht mich noch an. Das ist schön. Ihr seht es ja eigentlich auch schon am Titel der Predigt, dass es vielleicht spannend wird heute. Ja, genau. Also, wir sind ja eigentlich mitten in der Predigtreihe drin. Die letzten Worte von Jesus. Wir haben uns schon ganz viele Predigten damit beschäftigt. Ich habe euch ja schon gezeigt, jetzt zigmal, die letzten Worte am Kreuz sind mega kurz, es ist vollbracht, aber erklärt hat Jesus diese letzten Worte eigentlich an dem Abend vor seinem Kreuzestod, wo er mit seinen Jüngern noch zusammen war, das könnt ihr nachlesen im Johannesevangelium und das haben wir auch schon zusammen gemacht. Wir haben uns das 13. Kapitel vom Johannesevangelium mit all der Symbolik ausführlich angeguckt. Heute fahren wir weiter. Kapitel 13 ist vorbei, jetzt lesen wir zusammen Kapitel 14. Ja, machen wir einfach. Wenn ihr eure Bibeln dabei habt, dann dürft ihr das aufschlagen, Johannes 14. Ich habe euch das natürlich auch mitgebracht. Wir gehen einfach durch dieses Kapitel, ungeschönt, und genießen mal, was Jesus hier so sagt. Da können wir lesen. Ihr lieben Christen und Christinnen, eure Herzen erschrecken, sollen nicht erschrecken. Glaubt an Gott, glaubt an mich, das sagt Jesus. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, dann komme ich wieder und werde euch zu mir holen, damit ihr auch seid, wo ich bin. Wohin ich aber gehe, wisst ihr und ihr kennt den Weg. Ich glaube, oder ich frage anders, glaubt ihr alle, was da steht? Ja, schon, ne? Also das ist jetzt von der Reaktion her, ich vorne sehe das ja anders wie ihr, das ist nicht nur, dass die Leute so gemacht haben wie sonst, sondern sie haben gestrahlt dabei. Ja, weil das ist cool, ja, das ist schön, das ist ermutigend, das glauben eigentlich alle Christen, mehr oder weniger, ja. Ich glaube, das ist eine Kernwahrheit vom christlichen Glauben, wir freuen uns auf den Himmel, wir sind total glücklich, dass Jesus Wohnungen vorbereitet im Himmel für uns, wir finden das toll, dass er eines Tages wiederkommt, ja. Einverstanden. Das sind Glaubenswahrheiten, die wir teilen. Ein bisschen uneinig sind wir, wann das passiert. Da habe ich mir so in der Vorbereitung, habe ich mir so überlegt, das kann ich jetzt nicht verschweigen. Hier geht es ja um die Wiederkunft von Jesus. Und da gibt es schon noch ein bisschen Unterschiede. Ja, die einen sagen, Jesus kommt mindestens zweimal zurück auf die Erde. Das sind wir Freikirchler. Ja, wir sagen, Jesus kommt einmal bei der Entrückung. Und dann kommen 7 Jahre Trübsalzeit, dann kommt der Antichrist und so. Und dann kommt er ein zweites Mal wieder und dann bleibt er. Ja, ihr nickt, genau, das ist so typisch freikirchliche Lehre. Die Landeskirchler sehen das ein bisschen anders. Die Geschwister, sage ich mal, aus den anderen großen Kirchen, so reformiert, lutherisch und auch die Katholiken, die würden sagen, Entrückung gibt's nicht. Also die Reformatoren haben das auch nie so geglaubt mit der Entrückung, das ist so typisch Freikirche. Die würden sagen, wir sind schon mitten im Millennium, im tausendjährigen Reich, wo wir glauben, das kommt ja erst noch, da sagen die, wir sind schon mittendrin. Und wenn das vorbei ist, kommt Jesus dann wieder. Das sind so die kleinen Unterschiede. Aber egal, wann man jetzt das datiert, was da steht, wir glauben eigentlich alle als Christen, Jesus macht das für uns. Wenn ich jetzt im Hauskreis wäre, würde ich sagen, gibt es noch Fragen zu dem Text. Aber ich glaube, die gibt es nicht. Wir lesen weiter. Ihr seht, wir sind jetzt die ersten 4 Verse schon durchgegangen. Machen wir mal die nächsten paar Verse, 5-11. Nachdem Jesus das nämlich gesagt hatte, hier mit den Wohnungen und dass er wiederkommen wird, fängt der Thomas auf einmal an, ein paar Fragen zu stellen und später auch der Philippus. Wir lesen das doch mal schnell. Da spricht der Thomas zu Jesus: Herr, wir wissen überhaupt nicht, wohin du gehst. Ihr erinnert euch, der Vers 4 hatte aufgehört, wo Jesus sagt, ihr wisst das ja alles schon. Und der Thomas sagt, nö, wissen wir nicht. Jesus spricht zu ihm: Thomas, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Dann klingt der Philippus sich ein und spricht: Herr, zeig uns den Vater, so genügt es uns. Und Jesus spricht, leicht irritiert nämlich an: So lange Zeit bin ich bei euch und du hast mich immer noch nicht erkannt, Philippus. Wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Auch das, was Jesus hier sagt, ist allgemeine Glaubenswahrheit der Christen, mehr oder weniger. Ja, ihr seht ja, was hier passiert. Jesus unterhält sich hier mit seinen Jüngern und erklärt ihnen eigentlich, wie sie in den Himmel kommen. Geht's euch gut, euch beiden? Alles gut? Okay, gut, super. Dann, hoffentlich geht's ihr gut. Also, wir konzentrieren uns wieder auf den Text. Jesus sagt hier, wie kommt ein Mensch in den Himmel? Und ich glaube auch, das ist relativ allgemein anerkannt. Jesus sagt da hier diesen mega bekannten Satz, den ich euch gelb gemacht habe. Ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit. Alle christlichen Gemeinschaften glauben das mehr oder weniger. Und ich glaube auch ihr, die hier sitzt. Ja, irgendwie braucht es Jesus, um in den Himmel zu kommen. Ich gebe zu, manche Kirchen oder fast alle Kirchen ergänzen noch ein bisschen das dazu. Also in der katholischen Kirche, da sagt man, unsere ehemalige Katholikin, also die Katholiken sagen das auch. Die würden nicht sagen, Jesus ist unwichtig, die würden aber sagen, es braucht noch ein paar Sachen zusätzlich. Ja, so Sachen wie zum Beispiel der Glaube an die Wichtigkeit von Kirche, das Abendmahl ist extrem wichtig, Papsttum natürlich ist wichtig, Taufe, Firmung, all das ist noch zu Jesus wichtig. Und auch die Geschwister in der reformierten Kirche, bei den Lutheranern, die ergänzen nicht so viel wie die Katholiken, aber auch ein bisschen was. Ja, bei denen ist zum Beispiel auch die Taufe zum Glauben noch mega wichtig. Und die Konfirmation ist wirklich mega wichtig und auch das Abendmahl und so. Und jetzt weiß ich, sind wir als Freikirche ja mega stolz drauf, dass wir sagen, wir betonen wirklich nur Jesus. Desto mehr ich Pfarrer bin, ich bin jetzt 23 Jahre dabei, muss ich sagen, stimmt aus meiner Sicht auch nicht. Ja, wir tun so, als ob Jesus alles wäre, aber wenn man genau hinguckt, gibt es immer wieder auch Dinge, die ergänzt werden bei uns. Es gibt zum Beispiel ganz viele Freikirchen, die sagen oder behaupten, die Taufe wäre wie noch wichtig zum Glauben, um in den Himmel zu kommen. Und ihr nickt teilweise, ihr wisst es. Und so gibt es auch Sachen, die wir ergänzen. Aber egal, was man hier noch ergänzt, alle Christen sagen mehr oder weniger, Jesus ist der Weg. Ja, das war eigentlich nur Prolog. Ja, ich fasse das nochmal zusammen, was wir in den ersten 11 Versen gelesen haben. Ihr könnt das mal mit mir zusammen lesen. Eigentlich alle Christen, das haben wir jetzt festgestellt, glauben daran, dass Jesus eines Tages wiederkommt und uns in den Himmel holt. Einverstanden? Okay. Eigentlich alle Christen glauben daran, dass der Glaube an Jesus wichtig ist, um eine Wohnung im Himmel zu kommen. Einverstanden? Okay, also die ersten 11 Verse in diesem 14. Kapitel sind also allgemeines christliches Glaubensgut und wird nicht diskutiert bei uns hier heute Morgen. Okay? Super. Dann lesen wir weiter. Einfach die nächsten Verse, ja, die jetzt kommen. Ja, ihr seht es, das ist jetzt 12 bis 14. Also, was ist jetzt hier Schönes drin? Hier sagt Jesus, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mich glaubt, der wird dieselben Werke auch tun, die ich tue, und wird größere als diese tun, weil ich zu meinem Vater gehe. Und alles, was ihr bittet in meinem Namen, das will ich tun, damit der Vater verherrlicht wird in dem Sohn. Wenn ihr irgendetwas bitten werdet in meinem Namen, so werde ich das tun. Oh, oh. Wir haben ja gerade gemeinsam festgestellt, die Verse 11, also 1 bis 11 sind allgemeines christliches Glaubensgut. Ihr habt alle genickt. Ich glaube, hier würden alle Christen abnicken. Jetzt muss ich natürlich die Frage stellen, wie sieht es bei den Versen aus? Ich meine, gibt es irgendjemand hier im Raum, der sagen würde, die Verse beginnen jetzt ein neues Thema? Also, das Gegenteil ist sogar der Fall, auch gerade im Griechischen, aber das seht ihr auch schon im Deutschen. Ich meine, Jesus macht ja hier quasi weiter in seiner Ansprache mit den Worten wahrlich, wahrlich. Wenn ihr mal nachschaut, wann Jesus diese Worte gebraucht, dann benutzt er die eigentlich immer so im Sinne von und jetzt unterstreiche ich nochmal das, was ich davor gesagt habe. Ja, also diese drei Aussagen beziehen sich undiskutierbar und hundertprozentig auf das davor, die bestätigen das eigentlich sogar. Jetzt lasst mich das mal gerade für euch zusammenfassen. Was heißt es konkret? Das heißt konkret, die Wiederkunft von Jesus, an die wir alle glauben und uns darauf freuen, der Glaube an Jesus, um in den Himmel zu kommen, steht in einem direkten Zusammenhang mit der Aussage, dass wir die gleichen Dinge tun können, die Jesus getan hat und tun sollen natürlich auch. Und dass wir, egal worum wir bitten, das aus dem Himmel runterholen können auf die Erde. Einverstanden? Also seht ihr das? Ja. Das heißt, die Wunder, die ich tue hier auf der Erde und die Gebetserhörungen, die ich erlebe durch das Aussprechen vom Namen Jesu, das ist eigentlich die Bestätigung für meinen Glauben an den Himmel und für den Glauben an die Entrückung und Glauben an die Wiederkunft. Ich will das Ganze ein bisschen provokant auch mal umdrehen. Lacht mich mal an. Das ist, ihr seid so konzentriert. Wir drehen das Ganze doch mal um. Ja, man könnte auch sagen, hier von der Formulierung hier im Deutschen, aber auch im Griechischen, erlebe ich das alles nicht da mit den gleichen Werken wie Jesus und so. Und erlebe ich nicht, dass ich Gebetskraft habe, dann habe ich eigentlich auch keinen Grund dran zu glauben, dass ich in den Himmel komme, beziehungsweise dass Jesus Wohnungen vorbereitet, beziehungsweise dass er wiederkommt. Weil das steht in einem Zusammenhang. Also, sorry, den Text habe ich ja nicht zusammengestellt, der war jetzt einfach dran für heute. Ich habe mich drauf gefreut, ja, muss ich sagen. Ich frage jetzt einfach mal unverblümt und sehr direkt in diesen Raum. Glaubst du das? Ja, einige nicken, Halleluja. Glaubst du, dass du die gleichen Sachen machen kannst, die Jesus gemacht hat während seiner Zeit hier auf der Erde? Also ich glaube das ja auch. Ja. Ich weiß aber, dass ihr wisst, weil ich das ja auch weiß, dass ganz viele Christen das nicht glauben. Und es gibt ein paar davon auch hier im Raum, da bin ich ganz sicher, die nicken nur nicht so stark. Ich habe euch das jetzt einfach mal zusammengeschrieben, wieder so Merksätze. Ich schaffe ja noch gern mit solchen Merksätzen, da kann man nämlich lesen und hören. Ich habe das mal so genannt. Wir glauben an den Himmel, ja. Wir glauben daran, dass Jesus uns Wohnungen vorbereitet, yes. Wir glauben an die Entrückung oder zumindest an die Wiederkunft von Jesus irgendwann, ja. Aber daran, dass durch unsere Hände jetzt hier und heute dieselben Dinge passieren, die durch die Hände von Jesus damals passiert sind, daran glauben ganz viele Christen nicht. Und ich frage mich, wieso ist das eigentlich so? Und die Frage stelle ich jetzt hier in den Raum. Weil biblisch gesehen ist das alles überhaupt kein Thema. Also ich meine, darum, wir lesen einfach schön 14 Verse nacheinander. Ansprache von Jesus an seine Jünger. Wir lieben den ersten Teil und ignorieren den zweiten. Wieso haben so viele Christen Mühe mit diesen letzten drei Versen, zumindest wenn es um die Praxis geht? Wieso glauben wir alle an den Himmel, aber wenn es darum geht, im Namen Jesus Kranke gesund zu machen, dann passt nicht mehr in unsere Zeit. Das ist unlogisch, oder? Irgendwie. Ja? Also an dem übernatürlichen Inhalt, ich bringe euch die Verse jetzt nochmal, an der übernatürlichen Aussage hier von diesen letzten drei Versen, daran kann es nicht liegen. Ich habe lange überlegt in der Vorbereitung, woran liegt es, dass wir so ein Problem haben mit unserer Wunderkraft, die in uns ist? Woran liegt es? An der Übernatürlichkeit kann es nicht liegen. Ich beweise euch das. Wenn ihr ernsthaft glaubt, dass es ein Leben nach dem Tod gibt, dann solltet ihr eigentlich null Probleme haben, dass Kranke gesund werden durch eure Hände. Einverstanden, oder? Wenn ihr ernsthaft glaubt, ich drücke jetzt noch ein bisschen mehr aufs Gas, dass Jesus eines Tages wiederkommt, in den Wolken stehen bleibt und ihr euch einen neuen Körper bekommt dann und Jesus entgegenfliegt, so wie das steht in 1. Thessalonicher 4, dann sollte eigentlich keiner von uns Mühe haben, im Namen Jesu einen Blinden zu befehlen, wieder zu sehen. Versteht ihr ungefähr, was ich meine? Und versteht ihr auch meine Einleitung, es könnte provokant sein? Ist es gar nicht, es ist einfach nur Bibelauslegung. Ja, was mir so aufgefallen ist in der Vorbereitung, eigentlich glauben wir als Christen extrem viel übernatürliches Zeugs. Ja, ich meine, wir glauben an Engel, an Dämonen, wir glauben an die Auferstehung der Toten. Wir glauben an ein Gericht über alle Menschen am Ende der Zeiten. Wir glauben an einen neuen Körper, der niemals stirbt. Wir glauben daran, dass Gott, der Schöpfer des Universums, ein Baby geworden ist und auf die Welt gekommen ist. Und wir ärgern uns, dass das unsere Mitmenschen nicht mehr glauben. Ja, wir glauben an alles Mögliche. Aber wenn Jesus sagt, ihr könnt die gleichen Sachen tun wie ich, dann stecken wir die Hände in die Tasche und sagen, gilt für uns heute nicht mehr. Ich betone das jetzt nochmal, damit alle das gehört haben. Ja? Ich lese das sogar vor. Ich möchte niemandem zu nahe treten. Ich möchte niemandem irgendwas unterstellen. Aber, ich habe es euch wieder aufgeschrieben. Je länger ich Pastor bin, desto mehr fällt mir auf, dass viele von uns, viele Christen, die Bibel vor allem nur in solchen Aussagen ernst nehmen, die sie nicht beweisen können. Oder der Satz ist ja anders, da kann ich den nochmal lesen. Ich glaube, dass viele Christen die Bibel vor allem in solchen Aussagen ernst nehmen, die ihnen gefallen. Und jetzt kommt das Zweite. Dabei glauben wir oft an Sachen, die man gar nicht nachprüfen kann. Zum Beispiel Wohnung im Himmel. Klar kann ich daran glauben. Kann ich ja nicht beweisen. Aber wenn es darum geht, den Glauben konkret werden zu lassen, so wie Jesus das hier in Vers 12 zum Beispiel sagt, tut dasselbe, was ich auch tue und ihr werdet das auch erleben, dann glauben viele plötzlich nicht mehr. Wieso ist es so? Fakt ist, und ich komme jetzt auf die Zielgerade, ist eine ganz einfache Predigt. Fakt ist, Wohnung im Himmel, Wiederkunft von Jesus, Zeichen und Wunder durch meine Hände und Gebetserhörungen, so wie Jesus das hier sagt, gehören fürs Neue Testament eins zu eins zusammen. Ich kann nicht an die Wohnung im Himmel glauben und gleichzeitig anzweifeln, dass Jesus hier durch meine Hände Zeichen und Wunder tut. Es geht einfach nicht. Ich kann nicht glauben, dass Jesus eines Tages wiederkommt und zugleich bezweifeln, dass ich Vollmacht und übernatürliche Kraft habe, Kranke gesund zu machen. Das geht einfach nicht. Das ist ein Gesetz der Logik. Und genau das möchte ich euch gerne zeigen aus diesem Text. Respektive, ich glaube, dass Jesus das seinen Jüngern aus diesem Text zeigen wollte und ich euch das einfach nur wie vor Augen führen darf. Aus Sicht der Bibel ist wieder so ein schöner Merksatz. Und gerade auch aus dem, was Jesus hier sagt in Johannes 14, ist es vollkommen unlogisch, wie viele von uns heute unterwegs sind. Glauben und leben. Ja, wir freuen uns auf den Himmel, aber ignorieren ein Stück weit die übernatürliche Kraft auf der Erde. Wir freuen uns auf die Wiederkunft, aber wir heilen in seinem Namen nicht die Welt. Macht keinen Sinn. Wir probieren Menschen vom Glauben an Jesus zu überzeugen, aber wenn es darum geht, ihnen die Kraft von Jesus ganz direkt zu zeigen, dann müssen wir sagen, sorry, keine Ahnung. Wisst ihr ungefähr, was ich meine? Gut. Ich glaube, ein Stück weit, Bernhard und ich erleben das ja immer, wenn wir auf der Straße sind. Wir erleben Menschen, die sagen uns meistens nonverbal, die Schweizer sind ja höflich, ein Glück, aber meistens nonverbal sagen die uns, wir haben null Interesse an eurem Glauben und wir haben null Interesse an eurer Kirche und wir haben null Interesse an Kirche allgemein. Bernhard, ist das so? Das ist das, was wir auf der Straße nehmen. Und ich glaube, dass Kirche genau aus dem Grund, was ich heute versuche euch zu zeigen, so unrelevant geworden ist. Ja? Weil wer den Himmel predigt, aber nicht in der Lage ist, ihn zumindest so weit auf die Erde zu holen, wie Jesus das vorgemacht hat, der muss sich nicht wundern, dass die Leute aufhören, einem zu glauben. Ja. Wer dafür eintritt und aus vollem Herzen bekennt, ich glaube daran, dass Jesus eines Tages wiederkommt, aber dabei vergisst, dass Jesus im gleichen Zusammenhang sagt, ihr sollt die gleichen Werke tun, die ich getan habe. Und das war halt nicht nur Reden. Der predigt nur die halbe biblische Botschaft. Ja. Der Glaube an die Zukunft und an unser Heil im Himmel und das Tun des himmlischen Werkes hier auf der Erde, sehr geschwollen ausgedrückt, gehören zusammen. Und das habt ihr heute in diesem Text selber lesen können. Vielleicht gefällt euch meine Auslegung nicht, aber ich glaube, dass es eins zu eins das ist, was ihr auch selber von Jesus gelesen habt. Und ich möchte euch einfach nur ermutigen, wieder neu das ganze Evangelium zu sehen und zu leben. Ja, ich weiß, wir sind alle sehr unterschiedliche Persönlichkeiten. Nicht jeder von euch ist so extrovertiert, wie jetzt vielleicht ich oder der Bernhard das ist. Nicht jeder muss Healing on the Streets machen mit Leuten in der Nachbarschaft. Aber jeder von euch, der an den Himmel glaubt, muss verstehen, dass Jesus sagt, ihr habt die Vollmacht, weil ich in euch lebe, ihr habt die Vollmacht, den Himmel in übernatürlicher Kraft auf die Erde zu holen. Ja. Ich habe euch noch einen letzten Satz geschrieben. Damit möchte ich beenden die Predigt heute. Was ich euch heute zeigen wollte, ist ganz einfach. Die Wiederkunft, Johannes 14, Wohnung, Johannes 14 und Werke, Johannes 14, gehören zusammen. Christen können keine Hoffnung für diese Welt sein, wenn sie andere immer nur auf die Hoffnung in der Zukunft mal vertrösten. Ja? Christen werden erst dann Hoffnungsträger im Sinne Jesu sein und auch im Sinne der Apostel, wenn sie anfangen, den Himmel auf diese Erde zu holen, so wie Jesus es in Johannes 14 sagt und wie wir das ja auch immer wieder im Vaterunser bekennen. Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Lass uns doch verstehen, dass der Wille Gottes auf dieser Erde durch uns geschieht. Das ist kein Gebet, Gott, komm schnell auf die Erde und mach das. Sondern wenn ich das bete, ist das eigentlich eigene Motivation, dass ich sage, Gott, ich habe begriffen, du lebst in mir und der Himmel kommt auf die Erde durch mich. Amen. Halleluja.